Südwestradio.
Hallo und guten Abend heute am ersten Wochenende nach den großen Ferien. Sind Sie erholt oder schon wieder ferienreif? Werde ich Ihnen einmal von meiner Urlaubsreise berichten. Ich sage aber nicht sofort, wo ich war. Vielleicht können Sie aus den Aufnahmen Originaltonen entnehmen. Vielleicht können Sie aus den aufgenommenen Originalaufnahmen entnehmen, wo ich war.
Hauptmann. Gerhard Hauptmann, der deutsche Nobelpreisträger, wurde... Willkommen in der Villa Wiesenstein, das Haus von Gerhard Hauptmann. Gerhard Hauptmann, der deutsche Nobelpreisträger, wurde 1862 geboren.
Also, 1862 wurde Gerhard Hauptmann in der Nähe von Waldenburg, Fürstenstein, in Schlesien geboren. Eine reiche Heirat ermöglichte ihm, als freischaffender Schriftsteller zu arbeiten. Wir waren im Wohnhaus von Gerhard Hauptmann, dem heutigen Museum Gerhard Hauptmann Villa, in der Villa Wiesenstein im früheren Agnetendorf, in dem der bekannte deutsche Schriftsteller und Nobelpreisträger der Literatur von 1901 bis zu seinem Tode 1946 lebte. Massiv und einer Burg ähnlich wurde das Haus im Stil der Neorenaissance auf Granitfelsen gebaut. Villa Wiesenstein inmitten einer großen Parkanlage wurde als Aussichtsvilla gebaut, von der man eine gute Aussicht auf den Kamm des Riesengebirges hat. Die Villa war für den Schriftsteller ein Refugium, ein Ort des Rückzugs und der Erholung, aber auch ein Zentrum des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens für viele Schriftsteller, Intellektuelle und Künstler aus der Umgebung, aber auch aus Berlin und anderen Orten. Das Leben Gerhard Hauptmanns entbehrt nicht einer gewissen Tragik. Nach dem Tod Gerhard Hauptmanns wurde das Haus zum Kindererholungsheim umfunktioniert und diente bis 1997 Kindern und Jugendlichen als Ferienlager. Direkt nach der politischen Wende in Polen im November 1989 fassten der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der politische Regierungschef Tadeusz Mazowiecki den Entschluss, das frühere Wohnhaus Gerhard Hauptmanns zu einem Museum, das dem Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann gewidmet sein sollte, umzugestalten. Das Museum soll dazu dienen, das kulturelle Erbe Niederschlesiens zu fördern und zu pflegen. noch etwas zu Gerhard Hauptmann, der ja von 1862 bis Juni 1946 lebte. Das Tragische in seinem Leben passierte am Ende des Lebens. Nach dem Krieg kam Schlesien unter polnische Verwaltung. Das Verbleiben Hauptmanns wurde durch einen Schutzbrief des sowjetischen Kulturoffiziers Sokolow vorübergehend ermöglicht. Genau ein Jahr später, am 7. April 1946, wurde Hauptmann von Sokolow persönlich davon unterrichtet, dass die polnische Regierung nun auch auf seine Aussiedlung bestehe. Vor seiner Vertreibung erkrankte er jedoch schwer und starb am 6. Juni an einer Bronchitis. Seine letzten Worte sollen gelautet haben: Bin ich noch in meinem Haus? Gegen seinen testamentarisch erklärten Willen wurde Hauptmann nicht in seiner Heimat begraben. Auch ein amtliches Schreiben der Sowjetadministration zugunsten des Schriftstellers, der in der Sowjetunion hoch verehrt wurde, erwies sich als wirkungslos. Schon eine Stunde später nach seinem Tod hatten sich Angehörige der polnischen Miliz vor den Fenstern des Wiesensteins versammelt und direkt unter dem Sterbezimmer ihre Genugtuung geäußert. Und zum allerletzten Schluss, der Leichnam Hauptmanns wurde in einem Zinksarg aufbewahrt und im Arbeitszimmer seines Hauses aufgestellt. Die Genehmigung zur zugesicherten Ausreise in einem Sonderzug ließ auf sich warten. Über einen Monat nach dem Tode forderten Vertreter der Sowjetadministration die polnische Verwaltung auch aufgrund der hygienischen Zustände zur Überführung der sterblichen Überreste auf. Einige Tage später wurde der Sarg daraufhin nach Deutschland geschafft. Er wurde 52 Tage nach seinem Tode auf dem Inselfriedhof in Kloster auf Hiddensee bestattet. Nun wieder zurück nach Schlesien. In der Nähe von Hirschberg, im Hirschberger Tal, liegt das Schloss Lomnitz. Im Jahre 1720 wurde das Schloss erbaut. Die Grundmauern stammen aus dem Jahr 1391 von einer Burg. 250 Jahre später gelang diese in den Besitz einer Familie von Zedlitz und 1653 in die Familie Dominin. 1720 lassen die Dominins anstelle der alten Burg ein barockes Schloss errichten. 1835 bis 1945 bleibt das Schloss in der Familie von Küster.
Im Jahr 1919 übernahm mein Vater, Mark Albrecht von Küster, Gut und Schloss Lomnitz und heiratete meine Mutter, Konstanze, geborene von Schweinichen. Nach dem frühen Tod meines älteren Bruders Hans Heinrich wäre ich, Ernst Günther von Küster, Jahrgang 1923, Erbe von Gut und Schloss Lomnitz geworden. Unsere Familie erwirtschaftete den Unterhalt mit der 370 Hektar großen Agrarfläche des Dominiums, wie in Schlesien der Gutshof genannt wurde. Wegen der hohen Unterhaltungskosten musste sehr sparsam gewirtschaftet werden. Aber dennoch war das Leben im Schloss mit dem schönen Park und dem Treiben auf dem Dominium, vor allem für die Kinder, auch vom Hofe, eine sehr schöne, glückliche Zeit, von der ich bis heute schwärme. Bis Anfang 1945 war zwar von den unmittelbaren Grauen des Krieges im bis dahin friedlichen Hirschberger Tal wenig zu spüren, doch bei genauerem Hinsehen deuteten sich die bedrohlichen Anzeichen für ein Näherrücken der Front immer mehr an. Ende Januar 1945 entschloss sich meine Mutter zusammen mit meiner Schwester Christa zur Flucht in den Westen. Bei Kriegsende fiel Lomnitz in die Hände der sowjetischen Roten Armee. Es wurde komplett geplündert. Die noch verbliebenen Gegenstände vor dem Schloss bei einer Siegesfeier sinnlos verbrannt. Während ich das Kriegsende bei der Marine in Schleswig-Holstein erlebte, versank Lomnitz im Sommer 1945 im Chaos.
Als ich mich just in den 90er Jahren im Hirschberger Tal aufhielt, konnte man auf eigene Gefahr in die Ruine des Schlosses schauen. Und wahrlich, man schaute direkt in den Himmel. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass man das zerstörte Gemäuer nochmal in den ursprünglichen Zustand zurückverwandeln könnte.
Tatsächlich gelingt es Elisabeth und Ulrich von Küster, mit einem polnischen Partner eine GmbH zu gründen und das Schloss zu kaufen. Ohne jede Erfahrung in baulichen Belangen machen sich die jungen Leute an die Restaurierung. In den ersten beiden Jahren von 1992 bis 1994 wird das Dach des Schlosses zunächst komplett abgetragen und wieder aufgebaut. Immer wieder droht ein Einsturz der noch stehenden Mauern, denn die Statik des Gebäudes ist ins Wanken geraten. Elisabeth und Ulrich von Küster fehlt es nicht an Optimismus, wohl aber an Geldmitteln. Großeltern, Tanten, Freunde, alle helfen so gut sie können. Auch das Porzellanservice, das sie ein halbes Jahr zuvor zur Hochzeit bekommen hatten, wird versilbert und in Dachbalken umgewandelt. Und tatsächlich geht es so in kleinen Schritten voran. Die aus 5 Mitarbeitern bestehende Bautruppe der Firma Granit, ausgestattet mit einer kleinen elektrischen Winde und anfangs sogar nur mit einer einfachen Holzsäge, leistet Unglaubliches. Oft sind sich auch die jungen Bauherren nicht mehr ganz sicher, ob es wohl gut gehen wird. Aber der neue Dachstuhl wächst und die Decken in den einzelnen Geschossen werden immer zahlreicher.
Und es geht, ohne je daran gedacht zu haben, noch weiter.
Im November 1994 erfahren Elisabeth und Ulrich von Küster, dass das benachbarte Staatsgut aufgelöst und das kleine Schloss mit dem Park versteigert werden soll. Durch die Unterstützung von Seiten des Denkmalpflegeamtes und der Verwaltung der Gemeinde, vor allem aber dank der Hilfe des neu gegründeten Vereins zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur, gehen sie das Wagnis ein, auch dieses Gebäude zu erwerben. Es beginnt eine stürmische Zeit. Die etwa 15 Gründungsmitglieder des VSK beginnen die Werbetrommel zu rühren und zusammen. Aus Spenden kommt so viel Geld zusammen, dass im Erdgeschoss des kleinen Schlosses 2 völlig heruntergekommene Zimmer zu Gasträumen hergerichtet werden können.
Bald kann der VSK ein deutsch-polnisches Fest feiern, das gleichzeitig auch die Eröffnung des kleinen Schlosses ist.
1998 beginnen die ersten Veranstaltungen im Schloss. Lesungen von deutschen und polnischen Schriftstellern sowie Konzerte und Ausstellungen. Mit Hilfe der Deutsch-Polnischen Stiftung werden weitere Restaurierungsmaßnahmen begonnen. Aber auch die Familie von Küster wächst. Hören wir noch einmal Frau von Küster.
Aber nicht nur mit dem Aufbau des Schlosses ist es in den vergangenen Jahren vorangegangen. Auch unsere Familie hat sich entwickelt. Unsere Kinder Anna, Friedrich, Albrecht, Luise und die kleine Marie beleben die Räume auf ihre Weise. Sie wachsen hier ganz natürlich mit zwei Sprachen auf und gehören so zur neuen Generation der Schlesier, deren Heimat Wurzeln in der polnischen und der deutschen Kultur hat.
2004 wird eine Stiftung gegründet, die sich zum Ziel gestellt hat, den Schutz der Kulturlandschaft des Hirschberger Tales einzusetzen. Man hat begonnen, das gesamte Gutsensemble wieder zu beleben. Nicht nur das große barocke Schloss und das klassizistische Witwenschloss mit dem Landschaftspark, sondern auch den Gutshof aus dem 18. Jahrhundert. Dieser Hof mit seinen Wirtschaftsgebäuden, seinem Schüttboden, Schweinestall, Schafstall, Schmiede und Pferdestall sollen nach historischem Vorbild rekonstruiert und zu einem lebendigen Gutshof werden. Man kann die historische Schlossküche mit dem Gesindezimmer in dem Gewölbekeller besuchen. Im alten Schloss kann man gut essen und trinken. Man kann im Leinengeschäft einkaufen, den Hofladen und die Bäckerei besuchen und eine Schulküche besichtigen. Wenn noch Raum auf der Zeitreise ist, lädt der historische Küchengarten zum Spaziergang ein.
Spiel noch mehr Englisch im Radio. Englisch, das klingt so modern. I love you, baby, baby, das ist intelligent. Ich liebe dich, will keine mehr hören. Lass doch die englischen Kumpels endlich auch mal ran. Mittlerweile weiß doch jedes Kind, dass die englischen Texte immer anspruchsvoller und viel kluger als die deutschen sind. Irgendwie wär's doch besser so. Ihr taucht euch heute noch um im German Radio. Euch nicht gleich NDR, klingt doch besser als NDR. Und warum nicht in Englisch den Wetterbericht und die News gleich hinterher? Warum sprecht ihr überhaupt noch einen Satz in Deutsch? Deutsch ist doch längst überholt. Oder könnte es sein, dass euch die Werbung satt, was ihr tun und was ihr lassen sollt? Wie dem auch sei, ich fänd es besser so. Ihr taucht euch heute noch um in German Radio.
German, German, German Radio. German, German, German Radio.
Von Süden bis nach Norden hören wir dann jeden Morgen.
Good morning, Germany, hello.
And all the German sprechers try English Zungenbrechers in deutschen German Radio.
Und einen besonderen Ort in Schlesien, in der Grafschaft Glatz, möchte ich Ihnen noch vorstellen. Das ist der Gottwaldhof im Lerchenfeld.
Dann nach dem Essen gibt es auch noch Kaffee und Kuchen, aber das würde ich ein wenig später verlegen und Ihnen anbieten, sich den Hof anzuschauen. Und zwar das Wohnhaus unten und im ersten Stock, wo wir auch die Hüteausstellung haben. Und die Damen können sich gern einen Sonnenhut aufsetzen und im Hof Modeschau machen. Flanieren. Ganz dringend lade ich Sie zu unserer neuen Ausstellung ein, die im Kuhstall bereitsteht. Und dort ist es auch sehr schön kühl. Wir haben einen Teil des Kuhstalls erhalten. Und dort Geräte zur Milchwirtschaft ausgestellt. Und rechts ist die Ausstellung, die Besiedlung der Grafschaft Glatz durch deutsche Bauern. Sie brauchen vor den Tafeln, die sehr groß sind, keine Angst zu haben. Sie brauchen immer nur die Hälfte lesen, denn es ist alles in zwei Sprachen. Außerdem haben wir noch oben die Bibliothek zu besichtigen und die kleine Ausstellung mit Bildern und Kristall. Das wär's. Jetzt können Sie antreten zum Essen. So. Oder?
Gut.
44, gut. Wir haben uns auf 50 eingestellt, also werdet ihr alle ordentlich satt werden.
Frau Renate,
ja.
Wie lange sind Sie schon auf dem Gottwaldhof?
Ganze 20 Jahre.
Herzlichen Glückwunsch.
Na, vielleicht zu Recht, denn jetzt kommt sehr viel Anerkennung. Denn als ich mich für den Kauf entschlossen habe und das eine Ruine war, haben viele Leute an den Kopf gefasst. Bist du noch bei Verstand oder hat er dich schon verlassen? Aber ich sah den Verfall gar nicht. Ich war so begeistert von diesem Hof und von der Idee, einen Hof zu erhalten, einen typischen, dass ich wirklich den Verfall, gut, ich bin kein Baumensch, sagen wir mal, ein Fachmann hat ein ganz anderes Auge dafür. Bei mir sprach nur das Herz.
Ja, was stand damals? Wann war das? 1989.
Ja.
Was stand zu der Zeit hier?
Also die Gebäude standen, also es gab kein Tor, das war ein Trümmerhaufen. Und der Kuhstall war zur Hälfte eingefallen, also eine Ecke hat das Hochwasser abgerissen, das Dach, weil hinter dem Hof ist ein sehr steiler Hang. Und der ist im Laufe der Jahre durch falsches Ackern und auch durch Erosion an die Gebäude rangekommen. Und also der Kuhstall wurde buchstäblich weggedrückt.
Naja. Und das sogenannte Herrenhaus oder das Wohnhaus stand aber?
Das Wohnhaus stand, aber das Dach regnete an 15 Stellen ein. Das ist fast nicht zu glauben. Wo man irgendwas hinstellt, oh, es regnet ein. Hier in diese Ecke regnet auch ein. In die Mitte, nee. Also es war schon ein sehr schlimmer Stand.
Ja.
Aber in dieser Aufbruchsstimmung, das war auch dann nach der Wende, nicht wahr? Viele Leute wurden arbeitslos. Man konnte damals, wenn ich damals mehr Geld gehabt hätte, für 1 Euro arbeiteten die Leute pro Stunde. Und man konnte Leute zur Arbeit bekommen, auch gute Fachleute, was jetzt überhaupt nicht mehr der Fall ist. Jetzt einen Arbeiter zu kriegen, das ist...
Wo sind die alle hin?
Im Ausland. In ganz Europa. Aber sehr viel in England jetzt.
Ja.
Und auch in Deutschland sehr viel. Mhm.
Ja.
Also es ist wirklich mit Arbeiten und mit Facharbeiten ein absolutes Problem.
Ja. Womit haben Sie angefangen bei der Renovierung?
Ja, bei dem Kuhstall, weil er gefährdete die Menschen, die hierher kamen. Und naja, es war fast ein Wunder, dass wir ihn hingekriegt haben. Aber es war auch ein Beweis, es geht. Aber es hat eben viele Jahre gedauert. Nach und nach ging es. Und jetzt steht eigentlich noch die Scheune da. Und ich möchte die Scheune so gern, also das Dach muss gemacht werden, weil es an vielen Stellen einregnet. Aber ich möchte die Scheune auch ein wenig zu einer Spielscheune umgestalten, um ja der Hof muss versuchen, eine Existenzmöglichkeit haben, nicht wahr? Und dort könnte man eine Rutsche einbauen, dass man für Kinder zum Beispiel, wenn man das Angebot hätte, bei Regentagen sind ihre Kinder bei uns gut aufgehoben, nicht wahr? Da meine ich, könnte man damit das Weiterexistieren des Hofes finanzieren. Denn das muss überlegt werden.
Wer kommt? Kommen denn Schulklassen oder Familien mit Kindern?
Ja, beides. Beides. Jetzt kommen sie zum Brotbacken, denn das haben wir uns ausgedacht mit diesem Brotbacken und das läuft gut und die Kinder machen das gern, weil sie die Brote selber formen und dekorieren und dann mitnehmen können und der Mama zeigen oder sie backen für sich ein kleines Brötchen und für die Mama das zweite. Das kommt eigentlich sehr gut an.
Haben Sie noch einen alten Brotbackofen?
Ja, also der alte, der hier eingebaut war, den haben sie leider rausgerissen. Aber ich habe einen deutschen alten gekauft, eigentlich einen freistehenden. Aber er ist hinter einer Mauer hier verschwunden, weil er im Stil überhaupt nicht in das Haus passte. Und naja, und es tut ihm nicht so gut, denn er müsste eigentlich einen gerade stehenden Schornstein haben und er muss seitlich, geht der Rauch ab und er muss sehr oft der Schornsteinfeger ran, weil sehr schnell das Rohr zuwächst und man muss ihn eben oft säubern.
Ja, Sie haben also mit dem Kuhstall angefangen. Wie ging es weiter?
Ja, dann kam das Ohrenhaus. Nein, erst die Remise. Die war auch in bedauernswertem Zustand. Aber also überall haben wir angefangen. Die Scheune, die eigentlich so stabil aussah, sie ist auf Eisenpfeilern aufgebaut. Und diese Eisenträger, solche Steinsäulen, aus welchem Grund das nach vorn gekommen ist, das kann kein Fachmann sogar sagen. Denn wenn das nach unten, gut, das wäre der Hang, der drückt. Aber seitlich, das kann sich niemand erklären. Aber der Dachstuhl war schon ganz am Ende abgerutscht und noch ein schneereicher Winter und das wäre auseinandergepasst. Aber ich hatte das Glück, ich habe einen Cousin, der ist Bauingenieur in Deutschland. Und er eigentlich, also ich muss dir beistehen, du kommst hier nicht allein zurecht. Dem habe ich sehr viel zu verdanken.
Wir hören also von zwei tapferen Frauen, die sich getraut haben, mit Mut und Initiative etwas zu erhalten, was schon verloren schien.
Das ist hier das Wohnhaus, wo wir sitzen?
Ja, das ist das Wohnhaus.
Wie viele Zimmer haben Sie oder wie viele Zimmer hatte es ursprünglich?
Und die sind weiterhin erhalten. Das Haus hat ein eingebautes Ausgedinge, das alte Teil. Das ist hier hinten der Anbau. Und das sind insgesamt, also unten die große Wohnküche und dieser Raum, das war das Kinderzimmer. Und hinten eben die Küche und die Speisekammer, das war das alte Teil. Und oben ist es genau so die andere Seite war der Pferdestall, aber oben ist es Wohnbereich. Und war ein Schlafzimmer und die Mägdekammer. Und über der Küche war das große Schlafzimmer der Eltern und daneben die Knechtekammer.
Ja, haben Sie auch einen offenen Kamin hier im Haus?
Nein, nur Kachelofen.
Ich kenne das aus Münsterländischen mit dem offenen Kamin.
Aha.
Wir wohnen auch in einem alten Bauernhaus mit einem offenen Kamin.
Ja. Und das ist sehr schön, nicht wahr? Das lebendige Feuer.
Gemütlich.
Ja.
Ja. Ja.
Aber ich denke, zum Wohnen ist es nicht, gemütlich ist es schon, aber so praktisch ist es wohl nicht.
Ja, es staubt und man muss immer sauber machen.
Ja, eben.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Gut, wie ging es dann weiter? Wann haben Sie die ersten Gäste hier beherbergt?
Ach, Gäste kamen eigentlich, so Besucher kamen viele. Mit Beherbergen hat es viele Jahre gedauert, ehe es soweit war.
Warte nicht, ich suche einen Mann,
nicht hier. Nein. Aber es kamen viele, weil sich das sehr rumsprach. weil die Grafschaften sind ja eng verbunden und immer lief das Telefon, wir waren hier, wir waren da und da kamen sehr viele Leute und eigentlich eben der Herr, der hier jetzt reinguckt, viele, die Einsatz leisteten. Er hat zum Beispiel das grüne Sofa renoviert, dieses Sofa renoviert und dazu zwei ehrenamtlich alles, sogar mit Bezug. Aber im Großen und Ganzen musste man sich um das alles kümmern und auch bezahlen, nicht wahr?
Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
84.
Ich hätte gedacht 54.
Schön, ja.
So viel Energie haben Sie noch.
Ja. Ach nee, es wird immer weniger.
Ja, ja.
Die Kräfte lassen einfach nach. Weil, obwohl man, also gestern bin ich, weil gestern war Sommer. Ja, Sonntag.
Ja.
Und weil der Hof eigentlich ab 10 Uhr zur Besichtigung freigegeben ist, da bin ich um 8 Uhr aufgestanden. Das war wie ein Geschenk des Himmels. Ich kam runter und sagte, das ist die Zeit, um die ein normaler Mensch aufstehen sollte und nicht um 6 Uhr morgens. Aber im Großen und Ganzen, irgendwie, ich sage immer, ich wäre schon gestorben, wenn ich den Hof nicht hätte.
Ja, das gibt einem Kraft.
Ja, und auch das eben das, wir haben jetzt vergangenes Jahr eine Stiftung eingerichtet, um sie dauerhaft den Hof zu erhalten,
ja.
Auch wenn ich nicht mehr bin. Und ob wir dann jemanden finden oder ob das Carina übernimmt, das wird die Zeit.
Ja, sie bieten den Gästen hier ja auch typische schlesische Mahlzeiten an. Was ist das zum Beispiel?
Na, hier erst im Gottwaldhof nicht so. Das ist in Lerchenfeld. Hier machen wir nur das Brotbacken. Und wenn Gruppen kommen, dann machen wir eben
Schmalz.
Zu dem Brot Griefenschmalz und
Häckerle
und eben diesen Gänseschmalz mit Äpfeln und Nüssen,
ja.
Was auch ein typisches schlesisches Essen ist.
Ja,
schön. Und Pellkartoffeln, die ja natürlich dazu gehören.
Bauen Sie die hier selber an?
Nein.
Es ist überhaupt schwierig mit Landwirtschaft hier rundherum. Es ist ja bergig, waldig.
Nein, und die kleinen Bauern existieren nicht mehr. Die jungen Leute sind weg, die Alten haben keine Kraft mehr. Und es sind eben auch Großbetriebe geworden, die aber nur auch Monokulturen dann. Sie machen aus kleinen Feldern ein großes Feld und bauen eine Frucht an. Wir haben dann große Trecker dazu und können das bearbeiten.
Ja.
Aber vieles liegt natürlich brach. Deshalb habe ich auch so unbedingt die Ausstellung über die Besiedlung der Grafschaft Glatz einrichten wollen. Ich dachte, vielleicht überlegen die Menschen mal, was man jetzt im Verfall freigibt, was mit so viel Einsatz mal gerodet wurde.
Ja, die Menschen hatten es sehr schwer, als Bauern hier zu arbeiten und zu leben.
Ja.
Ja.
Obwohl die Menschen waren trotzdem fröhlich, das ist fast nicht zu fassen. Obwohl sie kaum das Auskommen hatten, manche nicht. Weil natürlich gab es Leute, Großbauern oder mittlere Bauern, denen es gut ging. Aber es gab auch die kleinen Häusler, die es schwer genug hatten.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Damit beenden wir den Besuch in Breslau und verabschieden uns auch heute von Ihnen, Ihr Team vom Ost-West-Radio Heimat hier und anderswo, Roswitha Möller am Mikrofon und Fabian Lickes in der Technik. Wir hören uns wieder, wie immer an jedem ersten Sonntag im Monat, das ist der 6. Oktober um 19 Uhr, kurz nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss. Thank you.
lift up my antenna, receiving your signal like a prayer, like a prayer. That's why God made the rainbow, so to ride in everywhere you go. He waved his hand, he must rock and roll. God made, that's why God made the radio. That's why God made the radio.
That's why God made,
that's why God made the radio.
That's why God made the radio.
That's why God made
surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant de